Ich habe meine Predigt überschrieben mit dem Titel. Da kann man jetzt alles Mögliche reininterpretieren, was es damit auf sich hat. Vielleicht habt ihr es schon mal gehört, wenn ihr mit dem Auto unterwegs seid und ja, auf einmal hört ihr oder mit dem Fahrrad auch, die Luft ist raus. Oder eine Biene vielleicht, die macht. Na, wir hören es gleich. Jetzt wird das Geheimnis gelüftet. Der Beamer ist verdeckt. Der Beamer macht. Ach ja. Gut. Ja. Das ist die Biene, die hat ihren Stachel noch bei sich gehabt. Gut. Ja. Zum Schnarchen, ja, okay. Ah, gut, guter Hinweis. Also ich hoffe, ihr seid nicht verschnarcht. Ja, gut. Apostelgeschichte 1, 12, 1 bis 17, muss mich ein bisschen entschuldigen bei den Bibelstundenteilnehmern. Ich hatte ja versprochen, dass ich über Kapitel 13 predigen werde. Und war auch sehr beschäftigt mit dem Kapitel, ein großartiges Kapitel, aber viel zu lang für eine Predigt. Und ich habe es dann gestern aufgegeben und habe mich für diesen Text hier entschieden und muss euch auf den Mittwoch vertrösten. Dann kommt also Kapitel 13. Herzliche Einladung nochmal an alle, auch zur Bibelstunde. Aber nun, Apostelgeschichte 12, 1 bis 17. Um diese Zeit legte der König Herodes Hand an einige von der Gemeinde, sie zu misshandeln. Er tötete aber Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert. Und als er sah, dass es den Juden gefiel, fuhr er fort und nahm auch Petrus gefangen. Es war aber eben die Tage der ungesäuerten Brote. Als er ihn nun ergriffen hatte, warf er ihn ins Gefängnis und überantwortete ihn 4 Wachen von je 4 Soldaten, ihn zu bewachen, denn er gedachte, ihn nach dem Fest vor das Volk zu stellen. So wurde nun Petrus im Gefängnis festgehalten, aber die Gemeinde betete ohne Aufhören für ihn zu Gott. Und in jener Nacht, als ihn Herodes vorführen lassen wollte, schlief Petrus zwischen 2 Soldaten mit 2 Ketten gefesselt. Und die Wachen vor der Tür bewachten das Gefängnis. Und siehe, der Engel des Herrn kam herein und Licht leuchtete auf in dem Raum. Und er stieß Petrus in die Seite und weckte ihn und sprach, steh schnell auf. Die Ketten fielen ihm von seinen Händen. Und der Engel sprach zu ihm, gürte dich und zieh deine Schuhe an. Und er tat es und er sprach zu ihm, wirf deinen Mantel um und folge mir. Und er ging hinaus und folgte ihm und wusste nicht, dass ihm das wahrhaftig geschehe durch den Engel, sondern meinte, eine Erscheinung zu sehen. Sie gingen aber durch die erste und zweite Wache und kamen zu dem eisernen Tor, das zur Stadt führt. Das tat sich ihnen von selber auf. Und sie traten hinaus und gingen eine Straße weit und alsbald verließ ihn der Engel. Und als Petrus zu sich gekommen war, sprach er, nun weiß ich wahrhaftig, dass der Herr seinen Engel gesandt und mich aus der Hand des Herodes errettet hat von allem, was das jüdische Volk erwartete. Und als er sich besonnen hatte, ging er zum Haus Marias, der Mutter des Johannes mit dem Beinamen Markus, wo viele beieinander waren und beteten. Als er aber an das Hoftor klopfte, kam eine Magd mit Namen Rode, um zu hören, wer da wäre. Und als sie die Stimme des Petrus erkannte, tat sie vor Freude das Tor nicht auf, lief hinein und verkündete, Petrus stünde vor dem Tor. Sie aber sprachen zu ihr, du bist von Sinnen. Doch sie bestand darauf, es wäre so. Da sprachen sie, es ist ein Engel. Petrus aber klopfte weiter an. Als sie nun aufmachten, sahen sie ihn und entsetzten sich. Er aber winkte ihnen mit der Hand, dass sie schweigen sollten und erzählte ihnen, wie ihn der Herr aus dem Gefängnis, geführt hatte und sprach, verkündet dies dem Jakobus und den Brüdern. Dann ging er hinaus und zog an einen anderen Ort. Also von daher der Titel tatsächlich, es geht um das Schlafen. In diesem Text geht es um das Schlafen, aber auch um das Wachsein. Schlafen kommt hier an mehreren Stellen vor. Der Jakobus ist entschlafen, weil ihn der König eingeschläfert hat. Und ja, natürlich der Petrus, der schläft hier ziemlich intensiv. Es dauert eine Weile, bis er richtig wach ist. Die Gemeinde ist zwar wach, aber irgendwie auch verpennt. Und deswegen der Titel. Es geht um Schlafen und um Wachsein. Gucken wir uns mal den Petrus an. Schlaf kann ein Geschenk Gottes sein. Und wir erkennen, dass Gott auch für kleine Wunder zuständig ist. Er ist sich nicht so schade dafür, also rechnen wir damit. Rechnen wir auch mit den kleinen Wundern im Alltag und erbitten wir sie. Und vielleicht kann es auch einmal so sein, dass sowas passiert. Ich glaube, sehr oft passiert so etwas, dass wir es einfach einmal bewusst zur Kenntnis nehmen. Ja, es ist wirklich in meinem Leben ein kleines Wunder passiert. Danke, Herr. Und vielleicht ergibt sich, dass man es auch weiter sagen kann. Da ist Petrus. Petrus schläft. Er muss geweckt werden, damit er nicht seine eigene Befreiung verpasst. Allerdings gibt es hier ein Wunder vor dem großen Wunder. Das große Wunder ist natürlich, dass der Engel kommt und dass die Fesseln einfach verschwinden und er auch durch die eiserne Tür raus auf die Straße kann, ohne dass ihm einer von den Wachen hinterherläuft. Das ist natürlich das Riesenwunder hier. Aber es gibt ja ein Wunder vor dem Wunder, nämlich, dass Petrus tief und fest schläft. Ich weiß nicht, wer von euch mal so in Urlaub fährt und so die Erfahrung gemacht, so die erste Nacht im Hotel oder auch im Wohnwagen ist nicht besonders gut, weil die Matratze ungewohnt ist und vielleicht stimmt auch die Temperatur nicht. Mir geht es manchmal so. Und jetzt stellt euch vor, ihr seid angekettet zwischen zwei Soldaten und ihr liegt nicht auf einer weichen Matratze, sondern irgendwo auf dem Strohbett und ihr habt zur Aussicht, ja, morgen werde ich dem Haftrichter vorgeführt und einer ist schon mit dem Schwert hingerichtet worden. Werde ich der Nächste sein? Das sind alles keine guten Aussichten und würde man Wetten abschließen, dann wäre eigentlich klar, die meisten würden sagen, da ist nicht viel mit Schlaf. Aber er schläft. Das ist ein Wunder. Wunder sind nicht immer nur die großen Ereignisse, sondern sind manchmal eben auch die kleinen. Im Psalm 127, da steht ja schon, das kennen viele auch so als Sprichwort, seinen Freunden gibt's der Herr im Schlaf. Und wenn man sich mal das Original anguckt im Hebräischen, dann steht es noch ein bisschen anders da. Man kann es nämlich auch so übersetzen, seinen Freunden gibt der Herr Schlaf. Seinen Freunden gibt der Herr Schlaf. Wilhelm Busch, der bekannte Essener Jugendpastor, berichtet von der Zeit im Dritten Reich, wo es den Oberen gar nicht gefiel, was er tat, dass er nämlich Jugendarbeit neben der HJ gemacht hat und auch ganz klar das Wort Gottes verkündet hat und sinngemäß gesagt hat, ja, die Herren dieser Welt, sie gehen, aber unser Herr kommt, der ist von freundlichen Herren eingeladen worden, er wurde verhaftet, er kam in ein Gestapo-Gefängnis zum Verhör und in der Nacht berichtet er, wie viel Angst er hatte. Er war nämlich gar kein Held eigentlich und er war ganz verzweifelt. Aber irgendwann fängt er an, zaghaft zu beten und er betet und weil er zu Ende ist mit dem Beten, fängt er an, auch auswendig gelernte Psalmen zu sprechen. Vielleicht den 23. wahrscheinlich. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und wenn er, als er damit zu Ende ist, da fängt er an, auch Lieder zu singen, leise für sich. Und dann berichtet er das Wunder. Er schreibt, auf einmal kam Jesus in meine Zelle und in mir war ein ganz tiefer Friede. Das ist ein Wunder. Auf einmal war ein ganz tiefer Friede. Wir dürfen auch mit den kleinen Wundern rechnen. Wir dürfen um tiefen Frieden beten. Tun wir es doch. Es ist ein Geschenk Gottes. Seinen Freunden gibt er Schlaf, gibt er Frieden, gibt er Ruhe mitten in Bedrängnis und mitten im Chaos. Nicht nur im Gefängnis. Die Bedrängnis kann auch so aussehen, dass eine OP vor uns liegt. Eine schwierige OP oder eine schwere Prüfung. Einige von uns haben gerade ihre Schulprüfungen hinter sich. Ich sehe einige vor mir hier, die es gerade hinter sich haben. Und das ist auch so eine Sache. Vor einer wichtigen Entscheidung. Ich erinnere an den Titel einer Predigt. Vielleicht habt ihr es noch so im Hinterkopf. Wer nicht schlafen kann, soll nicht Schäfchen zählen, sondern mit dem guten Hirten reden. Petrus erlebt dieses Wunder des Schlafs. Er erlebt dieses Wunder, bevor gleich noch ein weiteres Wunder geschieht. Dass nämlich die Ketten abfallen, dass die Türen sich öffnen, dass er befreit wird und dass die Wachen pennen. Rechnen wir mit dem kleinen Wunder. Beten wir drum. Nehmen wir sie dankbar zur Kenntnis. Und ein zweites. Die Gemeinde, nehmen wir sie im Blick. Dass wir beten können, ist auch schon ein Wunder. Die Gemeinde schläft zwar nicht, sie ist hellwach, aber irgendwo auch verpennt. Auch hier geht es um ein Wunder vor dem Wunder. Nämlich, dass die Gemeinde jetzt nicht großartig in Verzweiflung ausbricht oder sich in alle Winde verstreut, wie sie es schon mal gemacht haben in Jerusalem. Sind sie ja vertrieben worden mal, sind dann wieder zurückgekehrt. Nein, sie bleiben zusammen, sie kommen zusammen, sie loten nicht die Möglichkeiten aus, so eine Eingabe zu machen, sagen wir mal beim Gericht, das ist doch ungerecht, ne? Und sich zu überlegen, wer könnte sich stark machen für uns. Ja, vielleicht denken sie so, aber bevor sie irgendwo antelefonieren, fangen sie an und beten. Sie kommen zusammen, beachtlich, dass sie nicht um 21 Uhr sagen, so jetzt ist Schluss, jetzt gehen wir alle zu Bett und morgen um 19 Uhr kommen wir wieder zusammen, sondern man verzichtet auf den Schlaf und bleibt zum Gebet zusammen. Das ist doch eine Erinnerung, dass wir reichlich Vitamin B haben, Beziehung. Früher sagte man, man hat Vitamin B, man hat die Möglichkeit, man kennt jemanden im Rathaus und er kann sich für einen verwenden. Wir haben auch Vitamin B, die Beziehung zu Gott. Wir sind Lobbyisten für die Heiligen. Wir dürfen mit dem Schöpfer der Welt reden. Wir haben unfassbar Zugang zum Herrscher des Universums. Und er steht noch ein bisschen über dem amerikanischen Präsident. Wahrscheinlich erleben wir das eine oder andere Wunder nicht, weil wir dieses Vitamin B zwar haben, aber nicht nutzen. Das Gebet kann den Arm Gottes bewegen. Nicht, weil wir ihn irgendwie beherrschen können, sondern weil er es liebt, wenn seine Kinder zu ihm kommen und ihn bitten. Paulus schreibt in seinem ersten Thessalonicher Brief, Kapitel 5, Vers 17, lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Also in den alten Übersetzungen steht mal so, betet ohne Unterlass. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Oh, wir lassen uns durch so viel vom Gebet abbringen. Erst richtig effektiv wird das Gebet, wenn es gemeinsam ist. Diese Woche bekam ich einen Gebetsalarm, muss ich sagen, aus Ägypten. Ihr verfolgt wahrscheinlich die Nachrichten auch aus Ägypten und ihr habt gehört von den Demonstrationen, dass auch Schüsse fielen und die ersten Toten schon gibt. 3 Tote, 130 Verletzte sind zu beklagen. Die Christen in Ägypten befürchten, dass es zu einem Bürgerkrieg wie in Syrien kommt. Und sie haben Christen in der ganzen Welt gebeten, mit ihnen für ihr Land zu beten. Sie haben keine Angst um sich selber, aber sie haben Angst um ihr Land. Sie haben Angst auch um die Muslime. Beten wir doch mit. Beten wir doch mit. Wir können es auch im Anschluss an die Predigt machen. Eine Anregung bekam ich, lass uns doch auch vielmehr nicht vor einer Veranstaltung beten, vom Gottesdienst zum Beispiel, kann man ja machen, sondern während einer Veranstaltung. Auch die Apostel sahen ihre Aufgabe In der Verkündigung natürlich, aber auch im Gebet. Steht ganz interessant da. Ich habe ja vorletztes Mal über Apostelgeschichte 6, wo die Apostel zugeschüttet wurden mit allen möglichen anderen Aufgaben und sie haben es delegiert. Und sie haben gesagt, es ist nicht gut, dass wir unsere Kernaufgaben vergessen. Und unsere Kernaufgabe ist Verkündigung und Gebet. Jetzt, warum Verkündigung und Gebet? Wir sehen es bei dem Apostel Paulus. Als der auf einer Missionsreise war und gebetet hat, da war sein Partner, der Barnabas, ganz still. Der hat gebetet für ihn. Der eine redet, der andere betet. Die haben dieses Parallelbeten sehr wahrscheinlich praktiziert in der ersten Zeit. Das Ergebnis war entsprechend. Vorgestern war Johannes Kneifel zu Gast bei uns und hat von seiner Lebenswende berichtet, wie er sich verändert hat vom gewaltbereiten Schläger zum Christen. Und er hat zu fast 100 Schülern hier bei uns in Hemsbach gesprochen am Vormittag. Und es war faszinierend für mich, das mitzuerleben, wie sie wirklich aufgepasst haben, was für ein Unterschied das sein kann. 13-, 14-jährige Hauptschüler, die konzentriert über eine Stunde wirklich zugehört haben und total gute Fragen, wirklich wichtige Fragen gestellt haben. Für mich war klar, warum ich dabei war, nämlich ich habe gebetet für die Kinder da. Und sie haben gemerkt, der Johannes, das ist einer von uns, der durch seine Gottesbegegnung ein besseres Leben bekommen hat. Sie brauchen das, dass Menschen für sie beten. Eine betende Gemeinde, das ist ein Wunder. Allerdings, wie komisch hier, eigentlich rechnen, also sie beten zwar, aber als Petrus kommt, da rechnen die gar nicht damit, dass er das ist. Das können die sich gar nicht vorstellen. Aber das zeigt mir, wie beruhigend die kochen auch nur mit Wasser. Also viel besser sind die auch nicht als wir. Ein bisschen besser, aber nicht viel besser. Es wäre schön gewesen, wenn sie mehr Glauben gehabt hätten, aber trotzdem wird ihr Gebet auch so erhört. Petrus wird befreit. Also, sage ich mal, nicht verzagen, wenn der Glaube schwächelt. Erst recht weiterbeten. Man könnte sich ja auch von seinem Mangel an Glauben abhalten vom Gebet. Und das wäre verkehrt. Betet ohne euch abhalten. Lasst euch durch nichts abhalten vom Gebet. Gott tut Wunder. Petrus schläft und er muss geweckt werden und die Gemeinde ist hellwach, verpennt doch fast das Wunder. Und jetzt kommen wir zur dritten Person hier, nämlich Gott. Und er schläft nicht. Gott schläft niemals. Erinnert ihr euch an den Psalm, den die Lisa vorhin hier vorgelesen hat, wo der David am Anfang sagt, hast du mich völlig vergessen? Natürlich hat Gott ihn nicht vergessen. Gott vergisst seine Leute niemals. Aber dieser Eindruck kommt eben auf. Und so fängt er an zu beten. Nein, er vergisst es nicht. Und derselbe David, er betet dann im Psalm 121, ja, der Beschützer Israels schläft und schlummert nicht. Das ist doch eine Entwicklung. Einer ist wach in dieser vollkommen verpennten und verschlafenen Geschichte. Das habe ich gedacht, als ich die Geschichte vom Johannes Kneifel auch so gehört habe. Da waren irgendwo auch alle verpennt und keiner hat damit gerechnet, dass es bei ihm, dem Schläger, zu so einer Wende kommen kann. Sie haben ihn alle aufgegeben, die Psychologen, das Gefängnispersonal. Da hat doch keiner mit gerechnet. Manchmal handelt Gott trotz unserer Gebetsarmut. Oder bei unserer Gebetsarmut fängt Gott an und stupst uns an und sagt, hey, wach mal auf, fang mal an zu beten. Hab wieder Hoffnung. Der Beschützer Israels und damit auch der Herr der christlichen Gemeinde, er schläft und schlummert nicht, wie es im Psalm 121 heißt. Er schläft und schlummert nicht, heißt er wacht, heißt er kriegt alles mit, auch ohne Lauschprogramm. Er regiert und er handelt zu gegebener Zeit. Er schenkt das Wunder, dass Menschen Geborgenheit und Frieden erfahren und tief und fest schlafen können. Und dann schickt er einen Engel und macht's hell in der Zelle und sagt, aufstehen. Er schenkt das Wunder, dass Menschen beten können und dass ihr Beten ihn erreicht. Er schenkt das Wunder, dass die Ketten abfallen, dass die Türen aufgehen, dass die Wärter sich nochmal umdrehen. Und die anderen Wärter vor der Tür, die sind auf einmal blind oder vielleicht auch eingeschlafen. Und Petrus kommt so im Halbschlaf raus. Der muss erst 2 Blocks weiterlaufen, bis er vollkommen bei sich ist. Petrus kann es nicht glauben. Er denkt, er träumt. Die Gemeinde kann es nicht glauben. Sie denken, es wäre der Engel vom Petrus. Gott kann auch das tun, was wir für unglaublich halten. Habt ihr mal so Geschichten erlebt, wo wirklich Unglaubliches passiert ist? Ich schon. Es ist möglich. Seine Wunder sind wie der Mount Everest über dem Odenwald unseres Glaubens, über den kleinen Hügeln unseres Bittens und unseres Verstehens. Warum soll Gott nicht Fesseln aufbrechen? Er hat doch schon ganz andere Dinge gemacht. Er liebt uns. Und weil er uns liebt, hat er seinen Sohn Jesus zu uns geschickt und in den Tod gegeben. Das ist doch ein Wunder. Das sind die Basics. Er hat ihn am 3. Tag vom Tod auferweckt. Das ist doch ein Wunder. Er hat unsere Schuld weggenommen, als Jesus am Kreuz starb. Die Schuld, die zwischen ihm und uns stand. Und er hat den Weg für uns freigemacht zu seinem Vaterherzen. Das ist doch ein Wunder. Das sind wirklich die grundlegenden Sachen. Da haben wir keine Probleme mit. Aber dass Gott Fesseln aufmachen kann und noch viele andere Dinge mehr, da tun wir uns seltsamerweise oft schwer. Was er von uns auf dieses Wunder hin erwartet, ist schlicht und ergreifend Glaube. Mehr nicht. Dass wir es annehmen. Dass wir ihn annehmen. Warum nicht heute? Wichtige Entscheidungen soll man nicht auf die lange Bank schieben. Wenn Gott nicht schläft, wenn er noch nicht mal döst, dann brauche ich ihn nicht wachrütteln mit meinem Gebet. Ich darf wissen, er ist schon wach. Und dann kriegt mein Beten mehr so einen vertrauensvollen Charakter, wie ein Kind, das mit seinem Latein am Ende ist und dem es auch nicht wirklich gut geht, sondern manchmal sogar sehr schlecht, aber doch voller Vertrauen zum Vater kommt. Weniger gehetzt und weniger aufgeregt. Bei ihm bin ich zur Ruhe eingeladen. Willkommen. Amen.